Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt sie Tanja Lieske. Städte verändern sich ja bekanntlich und das nicht immer zum Besseren. Schon im 19. Jahrhundert mahnte der Wiener Architekt Camillo Sitte an, dass Städte eine menschliche Dimension behalten müssten. Um die Dimension des Denkens geht es dann im neuen Roman von Jens Sparschuh. Und zu Beginn möchte ich Ihnen einen Roman des türkischen Autors Zülfü Livaneli vorstellen, der sich mit einem Thema befasst, das auch in seiner Heimat heiß diskutiert wird, mit Migration. Zülfü Livaneli wurde 1946 geboren und er ist auch als Sänger, Komponist und Filmemacher bekannt. Er gilt als mutiger Künstler, der mit seinem Plädoyer für eine moderne, säkulare Türkei viel aufs Spiel setzt. Der Fischer und sein Sohn, so heißt sein jüngster Roman, und gelesen hat ihn für uns Gisa Funk.
Jeden Morgen, noch vor Sonnenaufgang, fährt der Fischer Mustafa mit einem Boot raus aufs Meer. Eines Tages aber macht er eine schaurige Entdeckung. Zwei Leichen schwimmen im Wasser, eine Frau und ein Mann. Beide fremdländischer Herkunft und offensichtlich ertrunken, nachdem ein Boot mit Flüchtlingen in der Nacht vorher kurz vor der griechischen Küste gekentert ist. Mustafa nimmt beide Leichen an Bord, um sie an Land den Behörden zu übergeben. Dann aber entdeckt er etwas Drittes Ungewöhnliches im Wasser.
Mustafa sah seinen Lieblingsdelfin majestätisch heranschwimmen. Langsam kam der Delfin näher, wobei er mit der Schnauze einen farbigen Gegenstand vor sich hertrieb. Mustafa stoppte den Motor. Der Delfin buxierte den Gegenstand bis an die Seite des Bootes. Und Mustafa traute seinen Augen kaum. Dort lag in einem kleinen Schlauchboot ein winziges Baby.
Der Fischer Mustafa aus Livanelis neuem Roman nimmt das Baby im Schlauchboot mit zu sich nach Hause. Und anders als die beiden geborgenen Leichen meldet er diesen Fund nicht bei der Hafenpolizei. Denn Mustafa und seine Frau Mesude hatten selbst einmal einen kleinen Sohn namens Dennis. Der ist vor Jahren auf einer Bootstour mit seinem Vater ertrunken. Seitdem sind beide Eheleute in tiefer Trauer wie versteinert und vegetieren quasi nur noch nebeneinander her. Nun aber kommt der Fischer mit dem geretteten Baby heim und ist sich sicher, dass er damit einen Gottesauftrag erhalten hat. Er soll, so glaubt Mustafa, das dunkelhäutige Flüchtlingskind als seinen Ersatzsohn großziehen.
Was ist denn das für ein Baby? Wollte Mesude wissen. Das ist Dennis. Dennis? Wie unser Dennis? Ja, weil ich ihn so getauft habe, sagte Mustafa. Das Meer hat uns unseren Dennis genommen und uns jetzt einen neuen Dennis geschenkt.
Mustafas Ehefrau Mesude hat verständlicherweise früh Zweifel am Plan ihres Ehemanns, das Flüchtlingskind einfach heimlich zu behalten.
Wie könnten wir in dieser Hütte ein Baby großziehen? Wo sollten wir es verstecken? Über kurz oder lang bekommen es doch ohnehin alle mit.
Es ist das alte archaische Motiv des ausgesetzten Kindes, das Zülfü Livaneli in Der Fischer und sein Sohn neu aufgreift und variiert, um so aus einer überzeitlichen Perspektive den aktuellen Umgang mit Flüchtlingen in der Türkei zu hinterfragen und nicht zuletzt scharf zu kritisieren. Denn wie schon in den Sagen, etwa vom ausgesetzten Moses oder Ödipus, repräsentiert auch bei Livaneli das gerettete Kind die Unschuld. Und wie schon dort wird auch bei ihm das Baby zum Maßstab für ein humanes oder inhumanes Verhalten der Umwelt. Schließlich gibt es kaum ein verletzlicheres Wesen als ein Menschenbaby, das alleine im Ozean treibt. Der Fischer Mustafa, der wie ein Franziskus mit den Fischen spricht, nimmt das schutzlose Bündel barmherzig bei sich auf, ohne alle Vorurteile. Wie aber reagieren die türkischen Beamten im Roman auf die Mutter-Kind-Tragödie? Bezeichnenderweise eben ganz anders als Mustafa und gerade nicht sehr mitfühlend. Gemäß der neuen harten Abschiebepolitik der Regierung Erdogan gewähren sie der afghanischen Mutter des Babys, die das Kentern ihres Boots ebenfalls wie durch ein Wunder überlebt hat, gerade keine Obhut. Stattdessen verfrachten sie die junge Kindsmutter sofort nach ihrer Klinikentlassung in ein Rückführungszentrum, damit sie so schnell wie möglich wieder nach Afghanistan ausgeflogen wird. Und das, obwohl die gesamte Familie der jungen Frau von Taliban ermordet wurde. Ersatzmutter Mesude ist entsprechend entsetzt.
Werden ausnahmslos alle zurückgeschickt? Fragte Mesude den jungen Anwalt. Alle außer den Syrern, sagte der Anwalt. Der Staat erlaubt denen, die aus Syrien stammen, zu arbeiten und ein Gewerbe zu betreiben. Leider wird das den übrigen Migranten verwehrt. Ich wünschte, es wäre anders.
Die Türkei ist derzeit das Land, das mit knapp 4 Millionen Flüchtlingen die meisten MigrantInnen weltweit beherbergt. Und sie ist damit auch längst zum Pufferstaat für Europa geworden, der Flüchtlinge abfängt, bevor sie etwa nach Deutschland gelangen können. Wie grausam sich jedoch diese bei uns weitgehend akzeptierte Abschirmpolitik tatsächlich auswirkt und wer konkret den Blutzoll dafür zahlen muss, davon erzählt Livane Lee in nüchternen, unprätentiösen und umso eindringlicheren Worten, exakt recherchiert. Das Glück der einen Frau bedeutet hier automatisch das Unglück der anderen. Und diese tragisch-schuldhafte Verstrickung ohne Rührseligkeit und moralischen Fingerzeig literarisch zu bearbeiten und in eine spannende, anrührende Geschichte von sogenannt einfachen Leuten zu verpacken, beweist die große Meisterschaft dieses türkischen Erzählers.
Zülfü Livaneli, der Fischer und sein Sohn, wurde aus dem Türkischen übertragen von Johannes Neuner. Erschienen ist das Buch im Klett-Kötter Verlag in Stuttgart. 192 Seiten kosten 20 Euro. Und Sie hörten eine begeisterte Gisa Funk. Jens Sparschuh wurde 1955 in Karl-Marx-Stadt geboren. Er hat in den 1970er Jahren in Leningrad Philosophie und Logik studiert. Sein Leben ist also von Orten geprägt, die es heute nicht mehr gibt oder die es eben nur noch als Vergangenes gibt. Genau darüber, über das Leben als Möglichkeit oder als Fiktion, hat Sparschuh nun einen ganzen Roman geschrieben. Darin geht es um die Philosophie des Als-Ob. Die wird dem Philosophen Hans Vaihinger zugeordnet. Nicht wirklich, so heißt dieses vergnügliche Gedankenexperiment. Und das hat für uns besprochen Jörg Margenau.
Nicht wirklich ist eine weit verbreitete Floskel. Nicht wirklich klingt besser als ein nacktes Nein, bedeutet aber im Grunde dasselbe. Heute noch was vor? Nicht wirklich. Nicht wirklich enthält aber, im Unterschied zur blanken Negation, einen Rest von Bejahung, einen Hoffnungsschimmer. Es könnte sich vielleicht doch etwas ergeben. Nicht wirklich, aber auch nicht nicht. So ergeht es auch dem liebenswert skurrilen Anton Lichtenau, Privatdozent für Philosophie und Hauptfigur in Jens Sparschuhs neuem Roman. Das Buch, an dem Lichtenau seit Jahren arbeitet, ist immer noch ungeschrieben und so antwortet er auf die Frage seines Förderers, ob er denn wenigstens schon einen Titel habe, wahrheitsgemäß mit »nicht wirklich«. Sehr gut, sagt da sein Gegenüber, denn tatsächlich ist »nicht wirklich« eine geradezu geniale Formel für ein Werk, das sich mit der Philosophie des Als-Ob des Neukantianers Hans Vaihinger und mit der Brauchbarkeit von Fiktionen beschäftigt. Vaihinger war der Ansicht, dass Wahrheit nichts anderes ist als der zweckmäßigste Irrtum. Der Mensch habe sich aber in einem System aus Fiktionen und Hypothesen so eingerichtet, als ob es Wahrheit eben doch gäbe. In diesem Raum der Vorstellungen und offenen Möglichkeiten hat Jens Sparschuh seinen Roman angesiedelt. Als Schriftsteller ist er mit dem Fiktiven womöglich vertrauter als ein Philosoph. Vor allem aber ist er in der Lage, die nicht ganz einfachen, erkenntnistheoretischen Exerzitien Vaihingers anschaulich zu machen. Auch für die Philosophie des Als-Ob gibt Dozent Lichtenau ein einleuchtendes Beispiel mit den Einfällen von Kindern, die ihre Fiktionen im Spiel sehr ernst nehmen.
Natürlich ist das, was das kleine Mädchen da stolz auf dem Kopf trägt, nichts weiter als eine alte, graue Gardine. Wir wissen es. Aber im Moment des Spiels, in der Vorstellung des Mädchens, ist es ein Schleier und nichts anderes. Und solange das Spiel dauert, ist das Mädchen eine schöne Prinzessin. Das, genau das ist das Wesen der Fiktion. Sie steht also für das schlechterdings Unmögliche, das sich niemals verifizieren lässt. Es ist ja keine Hypothese, womit wir es hier zu tun haben, die sich irgendwann nach langer Überprüfung bewahrheiten oder widerlegen ließe. Wie, bitteschön, sollte man dieses zarte Hirngespinst denn auch widerlegen können? Und wahr, wahr ist es natürlich auch nicht, keinesfalls.
Sparschuhs erzählerisches Talent besticht durch Leichtigkeit und subtilen Humor. So einen Dozenten hätte man auch gerne, weil es Spaß macht, ihm zuzuhören. Tatsächlich hat Lichtenau nur selten Gelegenheit, als Aushilfe zu unterrichten. In den meisten Semestern bleibt er als Privatdozent so privat, dass er nur für sich selbst am liebsten unter der Dusche doziert, anstatt dort zu singen. An der Hochschule befindet er sich im vergeblichen Kampf mit Bürokratie und intriganten Kollegen, die nicht nur ihn, sondern am liebsten gleich die ganze Philosophie abwickeln würden. Ende offen. Im Reich des Als-ob gibt es immer zahlreiche Möglichkeiten. Als studierter Philosoph und Logiker hat Jens Sparschuh ein besonderes Vergnügen an logischen Paradoxien, vor allem an denen, die das Leben ausmachen. Was wäre also gewesen, wenn sein Anton Lichtenau damals in den 70er Jahren tatsächlich nach Leningrad gegangen wäre, um dort zu studieren, wenn er also seine Freundin Claudia, die ihn später abrupt verließ, nicht getroffen hätte und aus ihm vielleicht etwas anderes geworden wäre als der traurige Privatdozent, der er ist? Ein Roman richtet sich ja immer im Als-ob ein. Auf höherer Fiktionsebene besteht der Witz darin, dass Sparschuh selbst in den 70er Jahren in Leningrad studiert hat. Das »Was wäre, wenn« ist also zugleich das umgekehrte Als-ob des Autors selbst. Nebenbei erzählt Sparschuh, und auch das macht ihn und fast alle seine Bücher aus, eine deutsch-deutsche Geschichte, die aus der DDR über die Nachwendezeit bis in die gendergerechte Gegenwart führt. Auch die Realgeschichte lässt sich unter dem Signum des Als-ob mit großer Gelassenheit betrachten, weniger als Bruch, denn als Kontinuität, wo schließlich alle wieder genau da landen, wo sie schon immer waren. Stasi-Leute sind Kaufhausdetektive, SED-Funktionäre Immobilienmakler und Philosophiedozenten sind Philosophiedozenten. Alles ist, wie es ist. Das wäre auch eine mögliche Hypothese, die dieser vergnügliche kleine Roman als Spiel mit der abgründigen Wirklichkeit widerlegt. Denn das, was uns wirklich beschäftigt, ist ja nicht einfach bloß das, was ist, sondern vielmehr das, was nicht ist. Oder?
Fragt Jörg Margenau anlässlich Jens Sparschuhs neuem Roman »Nicht wirklich«, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch in Köln, 222 Seiten, 22 Euro. Große Sichtachsen, breite Boulevards, so sah die ideale Stadt des 19. Jahrhunderts aus. Das hatte seinen Preis. Für die Umbauten des Präfekten Haussmann in Paris wurden ganze Viertel abgerissen und Zehntausende von Menschen umgesiedelt. Neue Wörter tauchten auf wie Kenophobie, die Angst vor der Leere. In Wien wiederum schrieb der Architekt Camillo Sitte ein Buch, das all das kritisch betrachtete und das heute wieder viel beachtet wird. Es heißt »Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen«. Michael Mönninger ist Architekturprofessor. Er hat zu einem Camillo Sitte Essayband beigetragen, der soeben erschienen ist. Und ihn habe ich gefragt, wie die ideale Stadt für Sitte denn ausgesehen hätte.
Camillo Sitte ist vor 180 Jahren geboren worden und vor 120 Jahren gestorben und es fragt sich, ob jetzt dieser alte Zopf überhaupt noch aktualisierbar ist. Aber ich meine sehr wohl, Camillo Sitte wusste damals, dass diese neuen Städte natürlich aus einer ganz anderen Perspektive, Paris und Wien, noch Berlin geplant werden, sozusagen aus der Vogelschau, aus der Google Earth Perspektive vor der Erfindung der Satellitenfotografie. Und er hat gesagt, nee, ich will die Stadt wieder betrachten von der Ebene der Straße, von der Fußgängerebene aus. Und er hat sich immer überlegt, wie kommt mir ein Viertel, eine Stadtordnung entgegen, wenn ich in einen Platz eintrete oder wenn ich mir Häuser anschaue aus der Augenhöhe. Und das ist der große Ansatz, der heute auch wieder entdeckt worden ist, dass man eben nicht mehr diese großen, abstrakten, utopiegeleiteten Rieseneinheiten der fantastischen Moderne bauen sollte, sondern dass man einen pragmatischen Realismus predigt und auch quartiersbezogen arbeitet.
Also Kenophobie, die Angst vor der Leere, über die Sie in Ihrem Essay ja auch schreiben, das wäre dann bei ihm nicht vorgekommen.
Nee, Camillo Sitte war ein Anhänger von 2000 Jahren abendländischer Stadtbaukultur, vor allem natürlich romanisch-mediterraner Art. Und wenn wir uns alte Städte angucken, da gab es nie riesige Freiflächen. Und dieses heutige Gerede vom öffentlichen Raum, ich würde fast so weit gehen, klassische, antike und auch vormoderne Städte hatten keine öffentlichen Räume, weil die Leute mussten sich bewegen ohne Dampfkraft und ohne verbranntes Öl. Da konnte man die riesigen Distanzen zurücklegen, also hat man die Brocken zusammengehalten und wahnsinnig sparsam ist man mit Raum umgegangen. Das war dann im 19. Jahrhundert anders. Man hatte schon mechanische Energien und konnte riesige Achsen durch Paris schlagen, riesige Wallanlagen in Wien freilegen und man hatte sich ja darauf gehofft, dass man sich dann irgendwie mechanisch dadurch bewegen kann. Das ist für Camillo Sitte überhaupt keine Alternative gewesen. Das ist heute, glaube ich, doch sehr, sehr aktuell.
Man kann also sagen, dass er durchaus auch querstand zu den Gedanken seines Jahrhunderts.
Auf jeden Fall. Also wenn Camillo Sitte sich weiter durchgesetzt hätte, er war um 1900 einer der erfolgreichsten Autoren, einer der gefragtesten Juroren. Aber dann kamen, wie gesagt, die modernen Nachfolger, ich will das alles gar nicht im Einzelnen zitieren, aber die haben ihn bekämpft als Bänkelsänger, als tantenhaften Nostalgiker. Und es hat erst 100 Jahre gedauert, eine Latenzperiode, bis er wiederentdeckt wurde. Ich meine, heute die großen Projekte, die gemacht werden, in Tübingen, in Freiburg, auch in Wien, einzelne Stadtteilprojekte, die sind durchaus im Geiste von Sitte, nämlich dass einzelne Bauherren, Bürger wieder auf den Plan treten, dass nicht die Oligarchen, nicht die großen Oligopole Städtebau machen, die neuen Heimaten und die großen Vergesellschaftungskonzerne. Es ist also eine Parole zurück mit dem Städteland in Bürgerhand und das ist hochaktuell.
Kann man denn sagen, dass er heute auch im Zuge der Nachverdichtung, die ja für uns ein großes Thema ist, wieder eine Renaissance hat?
Auf jeden Fall. Also ich stelle mir vor, wenn Camillo Sitte irgendwie nochmal ins Leben zurücktreten würde, mit dem mal durch Tokio zu gehen. Ich könnte vermuten, dass der das wunderbar findet. Einen unglaublichen individualistischen, einen Einzelstädtebau von Häusern, wo sich jeder das baut, was er gerade sich leisten kann. Also eine Freisetzung von individuellen Energien. Eben nicht mehr diese großen Superwohngemeinschaften, wie wir sie in den totalitären 20. Jahrhundert gebaut haben, sondern Bürgerstädte, wo einzelne Bauherren sich zusammenschließen und sich gemeinsam einen Konsens erarbeiten, wie man eine Stadt aufbaut. Und die schönsten Städte sind von der flämischen Städteblüte des Mittelalters bis zu den oberitalienischen Stadtstaaten. Das mochte er. Da fahren wir ja auch heute hin und genießen diese Gefühlsvitrinen. Aber wir können es auch wieder bauen, wenn wir eine andere Art von Politik machen.
Er war ja auch ein durchaus praktischer Mann, ein Pragmatiker. Er hat auch gelehrt, etwa als Direktor der Wiener Staatsgewerbeschule. Das war die Vorgängerin des Bautechnikums, welches den Essayband herausgibt, über den wir jetzt sprechen. Er hat sich sehr für eine Versöhnung von Hirn und Hand ausgesprochen. Seine Schüler mussten alle auch das Zeichnen lernen. Wie hat sein Wirken denn die Lehre von Architektur geprägt?
Also Camillo Sitte war ein absoluter Empiriker, ein absoluter Pragmatiker. Also bevor der angefangen hat, Architektur zu zeichnen, hat er erstmal Anatomie im Medizinikum studiert, um Körperstrukturen kennenzulernen. Dann kam Körperzeichnen, dann kam die Architektur. Und die polytechnische Lehre, die schon aus Frankreich ja auch von den École Polytechnique gekommen ist, hat durch Camillo Sitte eine ganz, ganz starke Renaissance erlebt. Dass also Architekten nicht mehr nur mit hirnsinnlichen, fantastischen Formvorstellungen arbeiten, sondern dass die auch selber Material und Bautechniken kennenlernen. Also diese Art von sinnlicher, erfahrbarer Empirie, die er verkörpert und gelehrt hat, die ist heute wieder ganz aktuell. Und das kann man auch in seinen Schriften, die jetzt weiterhin rezipiert werden, wieder feststellen.
Die Hauptschrift, wie gesagt, der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, darin findet sich ganz klein eine Zeichnung von ihm selbst, die auch sehr bekannt ist, nämlich eine geflügelte Schnecke. Da fällt einem sofort Festina Lente dazu ein. Eile langsam. War das denn eines seiner Prinzipien?
Also der gute Mann ist leider mit 60 an einem Hirnschlag gestorben. Der hat einen 16-Stunden-Arbeitstag gehabt. Der hat geschrieben, er hat musiziert, er hat eine sechsbändige Universalkunstgeschichte konzipiert. Der hat sich totgearbeitet. Der hat bei Vorträgen mit beiden Händen zugleich an der Tafel gezeichnet. Die Leute waren begeistert. Das waren fast Zirkusakte. Also langsam hat er nie was gemacht. Er hat sich mit seinem eigenen Tempo ums Leben gebracht. Aber sein Vermächtnis ist mit Sicherheit, dass man empirisch nur das beurteilen kann, was man selber gesehen hat. Das, was man auch selber hervorbringen kann.
Soweit der Architekturprofessor Michael Mönninger. Der Essayband zu Camillo Sitte heißt Stadt und ist im Verlag Müri Salzmann in Wien erschienen. 90 Seiten kosten 24 Euro. Nur noch eine traurige Nachricht. In Israel ist der Lyriker und Übersetzer Meir Wieseltier im Alter von 82 Jahren verstorben. Wieseltier hat unter anderem Shakespeare, Virginia Woolf und Charles Dickens ins Hebräische übersetzt. Seine Lyrik war vielfach ausgezeichnet. Ein Audioeintrag auf der Seite Culture Buzz bewahrt seine Stimme. Meir Wieseltier stellt sich hier in englischer Sprache vor.
Culture Buzz, Shalom. My name is Meir Wieseltier. I was born in Moscow, Soviet Union. I live in Tel Aviv, Israel. And I'm going to read from my book, Machsan, The Flower of Anarchy, in Hebrew, Perach HaAnarchia.
Meir Wieseltier. Und nachhören kann man seine Lesung auf der Seite Culture Buzz, die vom israelischen Kulturministerium veröffentlicht wird. Das war's im Büchermarkt. Hier geht es wie immer weiter mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft in Forschung aktuell. Und an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.